Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Diesmal stehen aus dem alttestamentlichen Buch Esra die Kapitel 5 und 6 auf dem Programm. Sie erinnern sich? Ganz am Schluss der vorigen Sendung stand die traurige Mitteilung, dass die Israeliten mit dem Wiederaufbau des Tempels aufhören mussten, kaum dass sie das Fundament fertiggestellt hatten. Alles hatte so hoffnungsfroh begonnen. Die Israeliten, die sich seit Jahrzehnten in babylonischer Gefangenschaft befanden, erhielten eines Tages vom persischen König Kyros die Erlaubnis, in ihre Heimat Juda zurückzukehren. In Jerusalem sollten sie sich vor allem um den Wiederaufbau des Tempels kümmern, der unter dem babylonischen König Nebukadnezar zerstört worden war. Zuerst wagten sich nur knapp 50.000 von den Israeliten, die Reise zurück in die alte Heimat anzutreten. Zuerst kümmerten sie sich offenbar darum, selbst ein Dach über den Kopf zu bekommen. Denn unzählige Häuser in Jerusalem und Umgebung lagen ja in Trümmern, seit das Gebiet von Juda den Babyloniern zum Opfer gefallen war. Doch dann errichteten die heimgekehrten Israeliten an alter Stelle in Jerusalem einen Brandopferaltar und sorgten dafür, dass hier wieder regelmäßig Opfer dargebracht wurden. Dann wurde beschlossen, mit dem Wiederaufbau des Tempels zu beginnen. Baumaterial wurde herangeschafft und Handwerker wurden angeworben. Als schließlich das Fundament für den neuen Tempel fertig war, sahen viele schon ein prachtvolles Gebäude vor sich stehen. Doch dann gab es plötzlich von verschiedenen Seiten Widerstand. Einerseits gegen den Wiederaufbau des Tempels, andererseits auch gegen den geplanten Wiederaufbau der Stadt Jerusalem und insbesondere der Stadtmauer. Einigen Verwaltungsbeamten aus Persien gelang es tatsächlich, das persische Königshaus gegen die jüdischen Heimkehrer aufzubringen. Und so kamen die Bauarbeiten am Tempel zum Erliegen, noch bevor sie richtig begonnen hatten. Ich kann mir gut vorstellen, wie entmutigt die Israeliten waren. Schließlich hatte Gott ihnen auf verschiedene Weise zu verstehen gegeben, dass dieses Bauprojekt letztlich sein Bauprojekt sei und dass er ihnen gutes Gelingen schenken werde. Und nun das. Wahrscheinlich dauerte es nicht lange, bis die Ersten mit dem Gedanken spielten, wieder nach Babylon zurückzukehren. In dieser Hinsicht gleichen sie übrigens vielen Christen von heute, die meinen, dass sie gewissen Schwierigkeiten durch einen Ortswechsel aus dem Weg gehen könnten. Gelegentlich funktioniert das sogar, aber häufig stellen die Betreffenden fest, dass sie nach dem Wechsel in eine andere Gemeinde dort auf ähnliche Schwierigkeiten stoßen. Was daran liegen mag, dass eben keine Ortsgemeinde perfekt ist, oder aber die unzufriedenen Personen selbst sind das Problem. Die Israeliten, die nach dem plötzlichen Baustopp nicht wissen, wie es weitergehen soll, bekommen schließlich Unterstützung von Gott. Er stellt ihnen die Propheten Haggai und Sacharja an die Seite. Im Buch Esra, ganz am Anfang von Kapitel 5, wird berichtet: Es weissagten aber die Propheten Haggai und Sacharja, der Sohn Idos, den Juden, die in Juda und Jerusalem wohnten, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Wenn Sie, liebe Hörer, genügend Zeit dafür haben, lohnt es sich sehr, begleitend zum Buch Esra auch die beiden Bücher der Propheten Haggai und Sacharja zu lesen. Eben weil sie genau in jene Situation hineinsprechen, die im Buch Esra wie in einem historischen Bericht geschildert wird. Auch die alttestamentlichen Bücher Daniel und Esther enthalten viele Informationen, die die Lektüre des Esra und auch des Nehemia-Buches noch interessanter machen. Die Aufgabe von Haggai und Sacharja besteht vor allem darin, die heimgekehrten Israeliten zu ermutigen, damit sie an den Plänen zum Wiederaufbau des Tempels und der Stadt Jerusalem festhalten. Natürlich wissen sie, dass der persische König Kyros nicht nur mündlich, sondern sogar auch schriftlich zugesagt hatte, dass dieser Wiederaufbau stattfinden kann. Mehr noch, nach seinen Worten hatte Gott ihm sogar persönlich befohlen, für den Wiederaufbau zu sorgen. Doch inzwischen saß ja nicht mehr Kyros auf dem persischen Thron, sondern sein Nachfolger Darius. Und was konnten die Propheten Haggai und Zacharja schon ausrichten gegen einen mächtigen Herrscher? Interessant finde ich, dass Haggai und Zacharja beide dasselbe Ziel vor Augen haben, obwohl sie doch selbst zwei völlig unterschiedliche Charaktere sind. Haggai ist ein sehr nüchterner Typ, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. Ein Mann, auf den Verlass ist, der nicht aus einem Bauchgefühl heraus handelt, sondern nach Tatsachen fragt. Wahrscheinlich läuft er den ganzen Tag mit einer Messschnur und einem Senkblei herum, um zu überprüfen, ob auf der Baustelle des Tempels genau genug gearbeitet wird. Als Prophet redet er den Leuten ins Gewissen, rüttelt sie auf, nimmt kein Blatt vor den Mund. Solche Leute sind nicht unbedingt beliebt beim Volk. Zacharja dagegen weiß mit einer Messschnur wahrscheinlich gar nichts anzufangen. Er ist eher der verträumte Typ und versteht es, die Herzen der Menschen zu berühren. Gott schenkt ihm großartige Visionen, die er in beschreibende Worte zu fassen versucht. Sowohl Haggai als auch Zacharja sollen die Israeliten ermutigen, wobei Haggai wohl eher eine gewisse Führungsrolle übernimmt. In den Versen 2-4 unseres Bibeltextes wird weiter berichtet: Da machten sich auf Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Zu der Zeit kam zu ihnen Tattenai, der Statthalter des Gebietes jenseits des Euphrat, und Shetar-Bosnai und ihre Genossen und sprachen: Wer hat euch befohlen, dies Haus aufzubauen und diese Mauern zu errichten? Dann sagten sie zu ihnen: Wie heißen die Männer, die diesen Bau aufführen? Der persische Statthalter und die Beamten, die sich im Auftrag ihres Königs in Jerusalem aufhalten, passen natürlich auf wie die Schießhunde. Sobald die Bauarbeiten für den Tempel wieder aufgenommen werden, sind sie zur Stelle und poltern los. Was fällt euch eigentlich ein? Unser König hat einen Baustopp verhängt und ihr setzt euch einfach darüber hinweg? Tja, die Nichtbeachtung des königlichen Baustopps. Wie sollen sich die Israeliten dafür rechtfertigen? Würde es etwas bringen, diesen Leuten etwas von Gott zu erzählen und dass er im Grunde derjenige ist, der den Wiederaufbau des Tempels vorantreibt? Ich habe den Eindruck, dass ein Wort des Apostels Paulus auch in dieser Situation zutrifft. Paulus hat einmal gesagt: Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Und in den Sprüchen Salomos ist der Ratschlag zu finden: Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. Also, die einzige Rechtfertigung, die die Israeliten hätten vorbringen können, nämlich, dass Gott den Weiterbau des Tempels wünscht, wäre vom persischen Statthalter und den Beamten niemals akzeptiert worden. Und deshalb bauen die Israeliten offenbar einfach weiter. In Vers 5 unseres Bibeltextes wird berichtet: Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, so daß ihnen nicht gewährt wurde, bis man den Bericht an Darius gelangen ließ und darüber ein Brief käme. Die Herrschaften von der persischen Bauaufsicht sind innerlich bestimmt am Kochen. So eine Frechheit, sich einfach über die Anordnung ihrer Majestät hinwegzusetzen. Und schließlich wird man sich einig: Wir müssen Darius, den amtierenden König, benachrichtigen. Er soll entscheiden, was nun zu tun ist. Weiter ab Vers 6. Und dies ist die Abschrift des Briefes Tattenais, des Statthalters jenseits des Euphrat, und Shetar-Bosnais und ihrer Genossen, der Beamten, die jenseits des Euphrat waren, an den König Darius. Die Botschaft, die sie ihm sandten, lautete: Dem König Darius allen Frieden. Es sei dem König kundgetan, dass wir ins jüdische Land gekommen sind, zu dem Hause des großen Gottes. Dies baute man mit behauenen Steinen und legte Balken in die Wände. Und die Arbeit ging unter ihrer Hand frisch vonstatten. Wir aber haben die Ältesten gefragt und zu ihnen gesagt: Wer hat euch befohlen, dies Haus zu bauen und diese Mauern zu errichten? Auch fragten wir, wie sie hießen, damit wir es dir kundtäten, und die Namen der Männer aufschrieben, die an ihrer Spitze stehen. Sie aber gaben uns dies zur Antwort: Wir sind Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das einst vor vielen Jahren hier gestanden und das ein großer König Israels gebaut und vollendet hat. Soweit die Verse 6 bis 11. Mit dem großen König Israels, der einstmals den alten Tempel gebaut und vollendet hat, ist König Salomo gemeint. Statt den Persern kurz und knapp Antwort darauf zu geben, warum sie den Baustopp des persischen Königs einfach ignorieren, haben ihnen die Israeliten offenbar einen langen historischen Vortrag gehalten. Und der wird nun brav an den persischen König weitergeleitet. In dem Brief an ihn wird nun geschildert, was rund 70 Jahre zuvor passiert ist und wie die Israeliten in die babylonische Gefangenschaft geraten sind. Ich lese weiter ab Vers 12. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldeas. Der zerstörte dies Haus und führte das Volk weg nach Babel. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dies Haus Gottes wieder zu bauen. Auch die goldenen und silbernen Geräte im Hause Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem genommen und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, nahm der König Kyros aus dem Tempel zu Babel und gab sie zu Sheshbazar, den er zum Statthalter einsetzte, und sprach zu ihm: Nimm diese Geräte, zieh hin und bringe sie in den Tempel zu Jerusalem. Und das Haus Gottes soll gebaut werden an seiner früheren Stätte. Da kam jener Sheshbazar und legte den Grund zum Haus Gottes zu Jerusalem. Seit der Zeit baut man, und es ist noch nicht vollendet. Gefällt es nun dem König, gemeint ist König Darius, so lasse er in Babel im Schatzhaus des Königs suchen, ob es von dem König Kyros, also dem Vorgänger des Darius, befohlen sei, das Haus Gottes zu Jerusalem wieder aufzubauen, und man sende uns des Königs Meinung darüber. Soweit also der Brief an den persischen König Darius, verfasst vom persischen Statthalter in Jerusalem und von einigen Beamten. Die Tatsache, dass sie die Ausführungen der Israeliten absolut korrekt wiedergeben, scheint mir ein Hinweis darauf zu sein, dass sie diesen Ausführungen keinen Glauben schenken. Warum sollte es dem früheren König Kyros ein Herzensanliegen gewesen sein, dass die Israeliten wieder einen Tempel bekommen? Und wenn es dazu angeblich einen königlichen Erlass gegeben hat, warum weiß König Darius nichts davon, sondern hat seinerseits einen Baustopp verhängt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der persische Statthalter in Jerusalem den Brief an König Darius mit einem süffisanten Lächeln zur Post gegeben hat. Mit Spannung wartet er auf eine Rückantwort, die für die Israeliten sicher einem Donnerwetter gleichkommen wird. Bevor wir das sechste Kapitel erreichen, möchte ich Sie kurz darauf hinweisen, wie sehr sich doch die objektive Situation, in der sich ein Mensch gerade befindet, von dem unterscheiden kann, wie er diese Situation persönlich erlebt. Objektiv gesehen sind die Israeliten in einer wirklich guten Situation. Denn mit viel Gottvertrauen haben sie sich in ihre alte Heimat aufgemacht, um in Jerusalem einen neuen Tempel zu errichten. Und ganz offensichtlich wird ihr Vorhaben von Gott auch unterstützt. Was kann es eigentlich Schöneres geben, als mit dieser Gewissheit ans Werk zu gehen? Wenn es da nur nicht diese Widerstände von Seiten des persischen Statthalters und seiner Leute gäbe. Die machen den Israeliten wirklich das Leben schwer und nehmen ihnen wohl ein Stück weit auch die Freude an der Arbeit. Ich halte es für wichtig, diese Widersprüchlichkeit auch im eigenen Leben zu erkennen. Denn wie oft schon habe ich selbst gezweifelt, ob Gott mir diese oder jene Aufgabe tatsächlich zugewiesen hat, weil nach meinem eigenen Empfinden so viel schiefläuft. Überall stoße ich auf Widerstände, die mir die Lust an der Sache rauben. Doch bevor ich mich enttäuscht zurückziehe, sollte ich mir die Frage stellen, ob Gott mein Handeln nicht trotzdem segnet. Einfach, weil ich aus seiner Sicht genau den richtigen Platz, den er für mich vorgesehen hat, einnehme. Für die Israeliten ist nun der Zeitpunkt gekommen, an dem wieder Hoffnung besteht, dass sich die äußeren Gegebenheiten bald zum Besseren wenden. Nachdem Darius den Brief seines Statthalters erhalten hat, lässt er nach dem königlichen Dekret seines Vorgängers Kyros suchen, auf das sich die Israeliten ja berufen haben. In den ersten Versen von Kapitel 6 wird berichtet: Da befahl der König Darius, dass man in Babel, in den Schatzhäusern, in denen die Bücher aufbewahrt wurden, nachforschen sollte. Da fand man in der Festung Achmeta, die in Medien liegt, eine Schriftrolle, auf der geschrieben stand: Aufzeichnung. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros, das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen, als eine Stätte, an der man opfert, und seinen Grund zu legen. Seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen und 3 Schichten von behauenen Steinen und 1 Schicht von Holz. Und die Mittel sollen vom Hause des Königs gegeben werden. Auch soll man zurückgeben die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat. Man soll sie zurückbringen in den Tempel zu Jerusalem an ihre Stätte im Hause Gottes. Na, bitteschön, jetzt haben wir es also schwarz auf weiß. Die Israeliten bestehen zu Recht darauf, den Bau des Tempels fortsetzen zu dürfen. König Darius hätte ihnen das nicht verbieten sollen. Während er selbst anscheinend einsichtig ist, dürften sich die persischen Beamten in Jerusalem und der Statthalter ziemlich blamiert vorgekommen sein. König Darius teilt ihnen mit, ich lese weiter ab Vers 6, »So haltet euch nun fern von dieser Sache, du, Tattenai, Statthalter jenseits des Euphrat, und Schetar-Bosnai mit euren Genossen, ihr Beamten, die ihr jenseits des Euphrat seid. Lasst sie arbeiten am Hause Gottes, damit der Statthalter der Juden und ihre Ältesten das Haus Gottes an seiner früheren Stätte wieder aufbauen.« Die Antwort des Königs gibt den Israeliten also freie Hand für die Fortsetzung der Bauarbeiten. Aber es wird auch deutlich, dass es offenbar zur Politik von König Kyros gehörte, die verschiedenen Kulte in seinem Reich nicht auszulöschen oder zu unterdrücken, sondern sie im Gegenteil zu fördern. Möglicherweise, um sich damit die Sympathie der unterschiedlichen Volksgruppen zu sichern. König Darius hält an dieser Praxis fest und schreibt deshalb an den Statthalter und die Beamten in Jerusalem, weiter ab Vers 8, »Auch ist von mir befohlen worden, was ihr den Ältesten der Juden darreichen sollt, um das Haus Gottes zu bauen, nämlich, dass man aus des Königs Schatz von dem, was einkommt aus der Landschaft jenseits des Euphrat, mit Sorgfalt nehme und gebe den Leuten regelmäßig, was sie bedürfen. Und was sie bedürfen, an Stieren, Widdern und Lämmern zum Brandopfer für den Gott des Himmels, an Weizen, Salz, Wein und Öl nach dem Wort der Priester in Jerusalem, das soll man ihnen täglich geben, und es soll nicht lässig geschehen, damit sie opfern zum lieblichen Geruch dem Gott des Himmels und bitten für das Leben des Königs und seiner Söhne. Im Gegenzug für die materielle Unterstützung werden die Israeliten also dazu verpflichtet, für das Wohlergehen der königlichen Familie zu beten. Die Zuwendungen aus der Staatskasse sozusagen für den Bau des Tempels würde ich eigentlich als eine sehr fragwürdige Angelegenheit betrachten. Doch in diesem Fall deutet alles darauf hin, dass Gott die ganze Sache so regeln wird, dass es nicht zu einem unguten Abhängigkeitsverhältnis kommt. Vielmehr sind der ehemalige König Kyros und sein Nachfolger Darius Werkzeuge in Gottes Hand. Ich lese nun weiter ab Vers 11. König Darius beendet seinen Brief, indem er den Empfängern Schlimmes androht für den Fall, dass sie sich seinen Anordnungen widersetzen. Er schreibt: »Ferner wird von mir befohlen, wenn irgendjemand diesen Erlass übertritt, so soll ein Balken aus seinem Haus herausgerissen und er daran aufrecht angeschlagen werden. Und sein Haus soll um seiner Tat willen zum Schutthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, bringe jeden König um und jedes Volk, das seine Hand ausreckt, diesen Erlass zu übertreten und das Haus Gottes in Jerusalem zu zerstören. Ich, Darius habe diesen Befehl gegeben, damit er sorgfältig befolgt wird. Damit endet der Brief. Und weiter wird ab Vers 13 berichtet, da taten Tattenai, der Statthalter jenseits des Euphrat, und Schedabosnai und ihre Genossen sorgfältig nach dem, was der König Darius ihnen befohlen hatte. Und die Ältesten der Juden bauten, und es ging vonstatten durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharja, des Sohnes Idos, und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros, Darius und Artasasta, der Könige von Persien, und sie vollendeten das Haus bis zum dritten Tage des Monats Adar im sechsten Jahr der Herrschaft des Königs Darius. Und die Israeliten, die Priester, die Leviten und die anderen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten die Einweihung des Hauses Gottes mit Freuden. Soweit die Verse 13 bis 16. Die Aufzählung im zuletzt vorgelesenen Vers 16 scheint mir besonders interessant zu sein, obwohl man dieses Detail nur allzu leicht überliest. Zu denen, die an der Einweihung des Tempels teilnehmen, gehören laut Bibeltext einerseits die Priester, die Leviten und die anderen, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, aber auch, und sie werden als Erste genannt, die Israeliten. Meine Vermutung ist, dass es sich hierbei um die Nachkommen jener Israeliten handelt, die in früherer Zeit zum Nordreich Israel gehörten. Das Nordreich Israel hatte sich ja einst vom Südreich Juda abgespalten. Zeitweise war es sogar zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Teilreichen gekommen. Jetzt aber, so jedenfalls meine Vermutung, kamen auch Leute aus dem ehemaligen Nordreich nach Jerusalem, um gemeinsam mit denen aus dem ehemaligen Südreich die Fertigstellung des Tempels zu feiern. Und was nun ab Vers 17 geschildert wird, enthält tatsächlich einige Hinweise darauf, dass Vertreter aus allen 12 Stämmen Israels gemeinsam diesen denkwürdigen Tag begehen. Es wird berichtet, und sie opferten zur Einweihung des Hauses Gottes 100 Stiere, 200 Widder, 400 Lämmer und zum Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels und bestellten die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen zum Dienst am Hause Gottes in Jerusalem, wie es im Buch des Mose geschrieben steht. Soweit der Bericht über die feierliche Einweihung des Tempels. Ein paar Wochen später folgt die Feier des ersten Passafestes nach der Fertigstellung des Tempels. Hören Sie dazu die Verse 19 bis 22. Und die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, hielten Passa am 14. Tage des ersten Monats. Denn die Leviten hatten sich gereinigt, Mann für Mann, so dass sie alle rein waren, und schlachteten das Passa für alle, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und für ihre Brüder, die Priester, und für sich. Und es aßen das Passa, die Israeliten, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, und alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinheit der Heiden im Lande, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assur ihnen zugewandt, damit sie gestärkt würden zur Arbeit am Hause des Gottes, der Gott Israels ist. Zunächst noch eine Anmerkung zu Vers 21. Am Passamahl nahmen einerseits die heimgekehrten Israeliten teil, andererseits aber auch, Zitat, alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von der Unreinheit der Heiden im Lande, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Mit den Heiden dürften Fremde gemeint sein, die von den Assyrern im früheren Nordreich angesiedelt wurden. Natürlich hatten diese auch ihre heidnischen Kulte mitgebracht, so dass es wohl teilweise zu einer religiösen Vermischung gekommen war. Die Voraussetzung, um nun am Passamahl teilnehmen zu dürfen, war eine klare Distanzierung von allem Heidnischen. Und zu guter Letzt noch eine Anmerkung zu Vers 22. Da mag es manchen verwundern, dass hier plötzlich der König von Assur genannt wird, dessen Herz sich den Israeliten zugewandt habe. Damit ist niemand anderes gemeint als der persische König Darius. Denn zu seinem Herrschaftsgebiet gehört längst auch das frühere Assyrische Reich, das seinerseits zuvor das Ende des Nordreiches Israel eingeläutet hatte. Die politischen Verhältnisse sind also einem ständigen Wandel unterworfen. Aber der Gott Israels, der einzig wahre und lebendige Gott, bleibt immer derselbe. Knapp 50.000 Juden sind unter der Führung von Serubbabel bisher nach Jerusalem und in die umliegenden Dörfer und Städte zurückgekehrt. 50.000 von wahrscheinlich ein paar Millionen Israeliten, die nun freiwillig weiterhin im babylonischen Exil leben. In Kapitel 7 des Esra-Buches wird berichtet, wie sich eine weitere Gruppe von Juden auf den Weg nach Jerusalem macht, angeführt von Esra, dem Namensgeber des Esra-Buches. Ich lade Sie herzlich zur nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel ein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.